Du bist ja unter anderem Referentin für Widerstand gegen Militarisierung. Eines dieser Beispiele von Widerstand ist gegen Rheinmetall auf Sardinien. Was ist da eigentlich passiert?
Auf Sardinien ist eine Bombenfabrik von Rheinmetall, also da werden tatsächlich Sprengköpfe hergestellt, die auch fleißig exportiert wurden an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die es dann im Jemenkrieg eingesetzt haben und einsetzen. Und es hat sich dort Widerstand gegründet. Also es gibt auch eine Kampagne dagegen, die ist vor allem ab 2015, als dann der Krieg im Jemen auch losging, richtig aktiv geworden. Dies ist die Stopp RWM, Rheinmetallwaffe Munition, so heißt dieser Unterteil von Rheinmetall. Das ist ja aufgegliedert in verschiedene Sachen und Rheinmetall Italia Spa ist so die Tochtergesellschaft in Italien und die stellen dort diese Sprengköpfe her und es gab verschiedene Aktionen von Infokampagnen bis hin zu Protesten und Blockaden der Werktore von Rheinmetall. Und es gibt auch einen legalen Weg des Widerstands und da kann man freudig berichten tatsächlich, dass die Kampagne es geschafft hat, jetzt erneut vor Gericht zu ziehen gegen Rheinmetall, weil Rheinmetall dort diese Bombenfabrik ausweitet. Also die Produktionskapazität soll um ein ganzes Dreifaches gesteigert werden und es gibt auch noch mal ein Riesentestgelände dann für die Produkte, für die Rüstungsgüter, die Rheinmetall da herstellt. Dieser Ausbau widerspricht aber zahlreichen Gesetzen, unter anderem des Umweltschutzes. Das ist auch ein Umweltschutzgebiet dort. Aber es gibt auch keine ausreichenden Pläne für, was passiert bei einem Unfall mit der zivilen Bevölkerung, die da eng dran wohnt. Der erste Zug vor Gericht wurde abgeschmettert und dann hat Stopp RWM eine Spendenaktion gemacht. Da kam auch Unterstützung von Mitstreiterinnen aus Deutschland. Auch hier wurde der Aufruf geteilt. Und jetzt haben sie genug Geld beisammen, um erneut vor Gericht zu gehen. Man kann auch sagen, dass die Kampagne Erfolg hatte in Italien. Es gab auch Entscheidungen jetzt letztes Jahr, Ende letztes Jahr von der Regierung, dass man keine weiteren Waffen mehr aus Italien an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabische Emirate exportiert für den Krieg in Jemen. Und das war auch die Frucht von zahlreichen Protesten, nicht nur von Stopp RWM, der Bewegung auf Sardinien, sondern auch von anderen antimilitaristischen Gruppen, von der Friedensbewegung in Italien, die gesagt haben, kann nicht sein, dass wir Waffen in diesen Krieg exportieren, der die schlimmste humanitäre Katastrophe weltweit produziert.
Ich würde vielleicht da auch gerade noch mal einen Schritt zurückgehen zu Rheinmetall selber. Um was für eine Firma handelt es sich da? Produzieren die nur Rüstungsgüter?
Rheinmetall ist der größte Rüstungskonzern mit Sitz in Deutschland. Rheinmetall hat zwei Sparten eigentlich, es sind zwei Sparten aufgeteilt. Das eine ist die Automobilindustrie, die Automobilsparte und das andere ist die Rüstungssparte. Und lange war es so, dass etwa 50-50 war, beziehungsweise eigentlich war der Automobilsektor zeitlang auch stärker. Was wir jetzt aber in den letzten Jahren beobachten, ist, dass der Rüstungssektor anwächst und eigentlich da mittlerweile auch die meisten Profite abwirft und wächst.
In Deutschland existiert ja ein Exportverbot für Rüstungsgüter, außer sie sind genehmigt. Und jetzt steht aber diese Fabrik in Sardinien. Ist das auch ein Versuch, das zu umgehen, dass praktisch Exporte möglich sind, ohne an der Regierungsgenehmigung vorbeizumüssen?
Ja, auf jeden Fall, das würde ich schon so sehen. Man sieht es auch, also es wird auch gerade geklärt, es gibt gerade verschiedene Gerichtsverfahren. Also es gibt einmal European Center for Human Constitutional Rights, die in Berlin sitzen, ECCHR, die und Menschen- und Menschenrechtsorganisationen aus Jemen, Movana und noch eine Organisation aus Italien, also einige, sagen wir mal, zivile Organisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen haben bei der Staatsanwaltschaft in Rom Anzeige erstattet gegen RWM Italia Spa und die versuchen da zu klären, wer ist jetzt eigentlich verantwortlich dafür. Weil Italien sagt, naja, das gehört zu 51% Rheinmetall und damit ist das, also es ist eine Tochtergesellschaft von einem deutschen Unternehmen. Und von hier wird gesagt, naja, das ist mit Sitz in Italien, da haben wir nicht wirklich was zu sagen. Und jetzt gerade erst Letzte Woche, glaube ich, hat die Staatsanwaltschaft in Rom auch angefangen zu ermitteln und ermittelt einmal gegen die Verantwortlichen von RWR Metalia Spa und auch gegen die Verantwortlichen von der Agentur des Außenministeriums in Italien, was zuständig ist für die Erteilung von Exportlizenzen. Da ist gerade auch ein spannender Prozess am Laufen, der hoffentlich etwas Licht in die Verantwortung reinbringen wird und verhindern wird, dass man das so einfach umgehen kann.
Das heißt, in Italien gibt es eigentlich aber auch so eine Genehmigungsregelung.
Ja, es gibt eine Genehmigungsregelung, die wurde vor 50 Jahren etwa eingeführt. Ich bin mir nicht sicher, aber vor 30 Jahren wurde sie eingeführt. Was besagt, dass man auch keine Waffen in Krisen- und Konfliktländerregionen exportieren darf. Und tatsächlich, das, was ich davor angesprochen hatte, dieses Exportverbot an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, das ist das erste Mal, dass von diesem Gesetz Gebrauch gemacht wird. Also es ist tatsächlich ein historisches Ereignis, kann man sagen. Man muss da auch die Exportlizenzen einholen, die muss man kriegen. Aber bis jetzt war es kein sehr beschwerlicher Weg. Und jetzt ist es erfreulich, dass es zum ersten Mal eingesetzt wird. Natürlich reicht das auch noch nicht aus. Also wir haben auch Ägypten als großen Waffenabnehmer, nicht nur von Italien. Jetzt wurden auch erst wieder von Deutschland Schiffe nach Ägypten geliefert, also Militärschiffe. Und die beteiligen sich ja auch an dieser Militärkoalition im Krieg in Jemen. Also die Saudi-Arabien, Vereinigten Arabische Emirate reicht nicht. Das ist praktisch so der Eisberg. Aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber der Schritt ist noch lange nicht groß genug.
Werden eigentlich da Waffen auch an die andere Seite geliefert?
Naja, also es ist die Frage, also wir haben, also was wäre die andere Seite? Man hat da ja die Houthis oder den Iran, also weil der Iran mittlerweile auch die Houthis unterstützt und da ist mir jetzt nichts von Waffenlieferungen bekannt, aber es wurde auch davon berichtet, dass Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben da ja auch Milizengruppen im Jemen, die sie für sich kämpfen lassen oder nennen wir sie Söldner, je nachdem, wie wir uns da anschauen. Und da wurde schon berichtet, dass Saudi-Arabien einfach Waffen über dem Gebiet abgeworfen hat und dass diese Waffen dann auch in die Hände von der Al-Qaida gekommen sind, die da auch mitmischen. Ja, das ist ein bisschen fragwürdig, wo die Waffen eigentlich landen, die da vergeben werden. Und diese Endverbleibsklausel, die es gibt, dass man sagt, okay, ihr kriegt Waffen, aber dann müsst ihr uns auch sagen, wo die dann am Ende landen. Das ist eigentlich unmöglich, das wirklich rauszustellen und zu überwachen. Aber offiziell gibt es jetzt keine Waffenlieferungen von Italien oder der Bundesrepublik an die Houthis. Nein.
Zurück nach Sardinien. Die Fabrik soll ja ausgebaut werden. Das zeigt ja ein bisschen auch, dass dieser Rüstungsexport sich finanziell auf jeden Fall lohnt. Gleichzeitig wurde ja jetzt erfolgreich erwirkt, dass praktisch dieser Export zumindest in das Gebiet nicht mehr erlaubt ist. Wie lange ist es eigentlich her, dass sich dieser Widerstand formiert hat? Kam das zeitgleich mit dem Bau von der Fabrik oder jetzt eher mit dem Ausbauplan?
Nee, das war eigentlich ab 2015 mit dem Kriegsbeginn in Jemen, dass es richtig Fahrt aufgenommen hat. Tatsächlich ist die antimilitaristische Bewegung auf Sardinien schon 2014 so ein bisschen erstarkt. Da gab es unter anderem auch eine Übung von der deutschen Luftwaffe. Die hat da lange auf Sardinien Trainingstruppenübungsplätze genutzt und auch so Rekrutierungscamps veranstaltet, die in der Bravo beworben wurden. Wenn man der Beach-Typ ist, dann konnte man mit der Bundeswehr nach Sardinien und sich da zeigen lassen, dass das Militär Abenteuer und Spiel ist. Jedenfalls bei einer dieser Übungen von der Luftwaffe gab es eine Luftbodenschießübung und dann wurden, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Hektar Wald einfach zerstört, verbrannt. Und das war nicht das erste Mal, dass es zu solchen Unfällen kommt. Und die Insel an sich, also sehr viel von der Insel wird tatsächlich für Militärübungen genutzt, sei es durch das italienische Militär, durch die NATO, damals noch von der Luftwaffe oder auch tatsächlich durch private Unternehmen, die da ihre Produkte testen können und dann Geld bezahlen, was dann aber nach Rom geht und gar nicht nach Sardinien. Und es war so der Moment, als diese Übung stattfand und es zum erneuten Mal zu diesen schweren Umweltschäden kam und dass es dann noch Übungen gab, ich glaube mit dem israelischen Militär und kurz darauf einen Angriff auf Gaza, dass dann gesagt wurde, so, wir werden jetzt wieder, also dadurch ist irgendwie dieser Unmut, der eh schon die ganze Zeit vorherrschte, nochmal angeschwollen. Dann gab es vermehrt wieder antimilitaristische Aktionen auf Sardinien.
Die Erfolge, die du am Anfang angesprochen hast, sind jetzt hauptsächlich praktisch über den juristischen Weg erlangt worden, was ja ganz klar auch zeigt, dass diese Bewegung auch juristisch bereit ist, vorzugehen gegen Rheinmetall dort. Aber gibt es auch andere Aktionsformen und Methoden, mit denen da gegen Rheinmetall protestiert wird?
Ja, es gab verschiedene Infokampagnen, Veranstaltungen, Demonstrationen und tatsächlich auch Blockaden von dem Werk selber. Und ich glaube, das ist auch nicht zu trennen von dem juristischen Weg. Ich glaube, hätte man einfach nur wenn man nur diesen juristischen Weg gegangen, ohne so viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Aktionen zu machen, Druck auszuüben und es halt auch mal wieder in die Zeitungen zu bringen durch so Blockadeaktionen und anderes, hätte das nicht funktioniert. Also ich sehe das als zusammenlaufende Methoden, die zusammen funktionieren. So würde ich das eher einordnen. Und es gab auch antimilitaristische Camps, die gemacht wurden auf Sardinien. Da wurde auch Verschiedenes thematisiert. Da wurden auch große NATO-Militärübungen thematisiert, die da stattgefunden haben und einfach die Militarisierung der gesamten Insel. Also das hat Folgen für die Anwohnerinnen, hat Folgen für die Natur. Es ist nachgewiesen mittlerweile, dass sehr viel Altmetallreste im Boden sind, dass der Boden mehr oder weniger vergiftet ist. Und es ist nicht nur der Boden, es ist tatsächlich auch das Seegebiet. Also es gibt so eine ganze Küstenstreife und ganz viel Seegebiet von Sardinien, was regelmäßig für Übungen gesperrt wird. Und dann dürfen die Fischer auch nicht mehr raus. Die kriegen dann eine kleine Entschädigungszahlung. Aber es ist wirklich sehr stark militarisiert, die Insel. Und bei diesen antimilitaristischen Camps ging es auch um die ganzen Militärkasernen und Truppenübungsplätze, die dort sind. Und da wurde auch in die Truppenübungsplätze eingedrungen, auch während Trident. Das war da noch die größte NATO-Militärübung seit dem Kalten Krieg, mehr oder weniger. Also ich glaube, da waren etwa 80.000 Soldaten, Soldatinnen eingebunden, will ich eigentlich Falsches sagen. Aber das ist etwa die Größenordnung. Und da wurde unter anderem auch auf Sardinien geübt. Und während so einer Übung sind dann auch Antimilitaristinnen rein, haben die Zäune aufgeschnitten und sind rein und die Übung musste unterbrochen werden. Und tatsächlich wegen dem wiederholten Eindringen ins Militärgelände selber gibt es jetzt Prozesse gegen etwa 45 Antimilitaristen, gegen die schwere Vorwürfe erhoben wird, wo auch eine Gefängnisstrafe riskiert wird. Dazu wird es auch bald mehr Soli-Arbeit geben und mehr Informationen. Das rollt gerade erst an.